Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Es geht los mit Wyclef Jean, der am selben Tag wie mein heutiger Gast Geburtstag hat. Das verrät noch nicht viel über ihn, zugegeben. Wer es ist, erfahren Sie gleich. Jetzt erstmal seine Version von Guantanamera.
Hola, soy Celia Cruz y estoy aquí con Wyclef celebrando el carnaval. Azúcar!
Guantanamera.
We are here in Miami, just shining.
Guajira, Guantanamera.
Worldwide.
Wenn Sie wüssten, womit mein Gast, mein heutiger Gast und ich eben eingestiegen sind, als er hier ins Studio einstieg, wenn man so will. Wir überlegen uns nochmal, wir haben jetzt ungefähr 25 Sekunden Zeit, um uns zu überlegen, ob wir das wirklich thematisieren sollen. Erstmal möchte ich Ihnen vorstellen, das hier ist mein heutiger Gast.
Hörbar Rust. Heute mit
Matthias Matschke, 47, Schauspieler. 4 Grimme-Preis-Nominierungen. Nicht überhaupt, sondern aktuell. Der gebürtige Marburger hat einen guten Lauf. Dabei wird sein Flirt mit der Schauspielerei erst im zweiten Anlauf erwidert. Mitte der 90er studiert Matschke an der HDK, durchläuft verschiedene Theaterengagements und wird von den Regisseuren Christoph Marthaler und Matti Geschonnik, aber auch von Anke Engelke für jeweils unterschiedliche Genres entdeckt. Naja, wahrscheinlich würde gefunden besser passen. Der breiten Öffentlichkeit ist Matschke durch seine Rolle in der klugen und sehr amüsanten Serie Pastewka bekannt, in der er dessen Bruder Hagen spielt. Sein aktuelles Projekt ist auf einer ganz anderen Skala angesiedelt. Aber dazu kommen wir später in der Hörbarust auf Radio 1 mit Matthias Matschke. Herzlich willkommen.
Matthias, ich habe ja eben schon gesagt, ich bin so leicht verkatert, was sehr ungewöhnlich ist für mich. Ja. Deswegen kann ich schon gar nicht mehr rekonstruieren, wie es eigentlich zu diesem Thema kam.
Zu dem Thema, über das wir
ja
noch nicht sprechen wollen.
Ganz genau.
Ja, also ich denke, das Thema ist ja, steht ja am Anfang unserer aller Entwicklung. Von daher, als wir uns gerade kennenlernten und ich durch die Tür kam, kam dieses Thema auch mit herein.
Jetzt weiß ich es wieder, ja, weil ich über dich gelesen habe, du seist zwanghaft pünktlich. Ich kenne das,
ja,
das bin ich auch.
Ja.
Und dann hast du so aus der Lameng,
ja,
im Vorbeigehen, en passant,
ja, oui,
hast du gesagt, ja, ich bin so ein analer Typ.
Ja.
Und dann habe ich noch gedacht, das habe ich mich verhört, du, ja, hast du anal gesagt? Dann hast
ich
du
anal
so
gesagt.
Und dann habe ich gesagt, erklär mir das mal, den Zusammenhang zwischen Pünktlichkeit und analer Phase.
Ja, das ist richtig, genau. Die anale Phase ist ja sozusagen die Phase, in der das Kind die Kontrolle erwirbt. Sozusagen die Kontrolle, das, was man dann gegessen hat und verdaut hat, dann rauszulassen oder drin zu halten. Und das heißt, es geht um Kontrolle. Und Menschen, die sozusagen zwanghaft kontrollierend sind, Ordnung bewahren, zwanghaft Ordnung wollen oder wie ich zum Beispiel auch gerne mal zwanghaft pünktlich komme, das sind anale Typen. Allerdings muss ich gleich sagen, also das ist sozusagen die freudianische Deutung von dem, was ich bin. Aber ich habe das Zitat geklaut aus einem Woody Allen Film. Ich glaube, es ist der Anfang von Annie Hall, wenn er vom Kino wartet und sie zu spät kommt und er sagt, ja, wir müssen jetzt rein, sonst geht schon los und dann kann ich den Film nicht mehr sehen. In der Beziehung bin ich ein analer Typ. Und sie sagt, das ist ein Höflichkeitswort für das, was du bist. Und das hat mir schon immer gut gefallen, dieses Zitat.
Diese zwanghafte Pünktlichkeit, die führt ja dazu, ich habe neulich gerade erst von jemandem gelernt, mit dem ich zum Essen verabredet war, dass es regelrecht unhöflich ist, als Frau zu pünktlich zu kommen zu einer Essensverabredung, weil es den Mann unter Druck setzt, ebenfalls so sehr pünktlich zu sein. Also jetzt lassen wir mal diese Mann-Frau-Klischees vielleicht sogar weg bei der Diskussion.
Mhm.
Was dazu führte, dass ich beim nächsten Mal, als ich zum Essen verabredet war,
ja,
extra noch 10 Minuten im Regen unter so einem, weil ich war ein bisschen zu früh da und habe ich gesagt, nee, ist nicht auch noch zu früh kommen. Und dann habe ich richtig Zeit totgeschlagen, ja, und aufs Wasser geguckt. Das war nicht schön. Kennst du das auch? Zu früh zu kommen?
Zu früh
und dann
kommen
so,
kenne ich in dem Zusammenhang gar nicht, sagt mir nichts. Aber sag mal, zu früh kommen, heißt ja auch, 5 Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit. Aber das hat sich gedreht, weil 5 Minuten zu früh ist auch zu spät. Ich glaube, dass das stimmt. Das habe ich nämlich mal gehört, wo man sagt, da in der Tat setzt man den anderen dann sozusagen in eine Situation, wo man sagt, aha, damit will er mir jetzt was sagen oder irgendwie so. In der Umkehrung finde ich es immer schön, wenn zum Beispiel Theaterproben oder so pünktlich losgehen. Weil, also sagen wir mal mit so einer Gleitphase von dem akademischen Viertel, dazu bin ich bereit, aber wenn es dann irgendwann losgeht, weil man, wenn es schlecht läuft, ist die Probe schon wieder vorbei, bevor man angefangen hat. Und weil man die ganze Zeit sich damit beschäftigt, erstmal angekommen zu sein oder noch dem nachzuhängen, warum man zu spät kam und so weiter. Und ich glaube, nur deswegen bin ich so pünktlich, wo ich denke, ich halte das, was ich tue, gerne so in zeitdichten Schotten, möchte ich mal sagen.
Schön formuliert.
Ja, wo man sagt, also bis hierher mache ich das und wenn es irgendwie geht, dann komme ich an und ich muss mich ja umstellen, muss irgendwas anders tun und dann genieße ich das aber auch von genießen auch, ich würde mal sagen, so ein Zahnarztbesuch. Weil man sagt, dann geht das da los, aber die Hoffnung ist, dass das da auch wieder vorbei ist. Was habe ich gerade gesagt?
Nein, das ist egal. Ja. Das ist egal. jede Sendung ist anders. Mach dir keine Sorgen.
Was mich interessiert ist, vor mir, liebe Zuhörer, liegt eine Kunstinstallation, sehe ich gerade. Und zwar liegen hier einfach einmal Salzletten. Dann liegt hier eine leicht angetrocknete, was ist das, Mandarine?
Ja, ne? Na, eine Banane ist es nicht.
Ja, es ist rund und
orange. Und orange und klein. Na, was könnte es noch sein? Nicht klein genug, um so eine Litschi zu sein? Nee, wie heißen die? Nee, diese, wie heißen die? Guck mal, die so.
Mit diesem, ja, Kumquat.
Nein, ja?
Nein, ja.
Gut,
dieses, wo man, wenn man ganz extrem außergewöhnlich sein möchte, die dann kaufen tut im Bioladen.
Nee, die sind ja auch schon bei Aldi. Die sind diese ganz kleinen, die so ein bisschen bitter, süß, sauer, alles auf einmal schmecken, mit so trockenen Blättern. Ne?
So weit ist es nämlich mit der
Exaktheit
schon gekommen. Physalis, ja, weiß ich. Keine Ahnung. Ja, so, und aber wozu ich, also es ist ja ein Dreigestirn, was hier liegt. Und in der Mitte liegt Brandhobbits Kernig. Und das erinnert mich an die, wie hieß das, die Prinzenrolle.
Die es ja auch noch gibt. Ja, natürlich, ja, klar.
Ja, weiß ich. So, und die Prinzenrolle ist nämlich so, das erinnert mich an meine Kindheit. Da. Ich bin nämlich in einem Dorf aufgewachsen und es gab durchaus Eltern auch dort, die das hier, ich knister mal vor, diese Rolle hier als Schulbrot mitgegeben haben. Und das hat mich schon immer begeistert. Meine Mutter
Eltern.
Nicht so, aber weil sie die Lehrerin war und das nicht gut fand. Und weil sie es auch als Mutter nicht so richtig gut fand. Die war dann eher doch so auf Wurstbrot.
Ja, es gibt, oder wahrscheinlich gibt es heute immer noch, aber ich kannte das auch, so ein Schulbrotneid.
Ja.
Es gab zum Beispiel Frau Jansen, die Mutter von Viola, die hatte so SZ-Schnitten, kennst du die? Das sind so Schokotafeln gewesen, die man einfach auf so ein Brötchen gelegt hat.
Das unfassbar. Ist so gemein. Das ist, da wollte ich wirklich dann auch noch mehr gehörte ich nie der Arbeiterklasse angehören, um dann einfach gegen sowas demonstrieren zu können. Das hat nie geklappt. Und das fand ich toll. Dann auf so einem weißen Brötchen so eine SZ-Schnitte, weißt du, wo so schön
oder trocken ist. Diese Schaumküsse, Schaumkussbrötchen.
Ja.
Ja. So eine Mutter
das hast
hatte
du so
ich
schön
nie.
Umgangen gerade, das gefällt mir
hast
sehr, sehr gut.
Hast du gespürt? Zigeunerschnitzel wollte ich nämlich eigentlich sagen.
Fahrende ethnische Minderheitsschnitzel, meinst du? Ja.
So, wir kommen jetzt mal zu deiner ersten Musik.
Oh ja, was
es heißt
ist das?
Ja, es heißt ja, dass Leute, die sich beruflich mit Comedy, mit Pointen, mit Humor beschäftigen, Humorfacharbeiter, Humorarbeiter, dass sie eigentlich relativ introvertiert und oft echt schlecht gelaunt sind und... Tatsächlich, das ist jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen. Aber du sprudelst ja nur so heraus aus dir. Es sprudelt aus
wenn
dir
man,
heraus.
Wenn man mich provoziert, und das hast du gerade, dann passiert das. Aber ansonsten kenne ich auch sozusagen vielleicht nicht eine Missgelaunt, und da müsste man meinen Umfeld mal fragen. Aber so, ich sage mal, einen gewissen Hang zur Schwermut, das ist mir leider nicht unbekannt. Und das kenne ich von vielen Komikern.
Mhm. Aber haben das nicht überhaupt viele Menschen in sich auch, diese Seite?
Ja, okay, jetzt ist meine Spezialität auch am Arsch. Okay, hast recht, das können eigentlich also.
Pass auf, du kannst jetzt gleich die Keksrolle aufmachen, aber erzählst du uns noch, warum du das Smashing Pumpkins mitgebracht hast? Der Song heißt Muscle.
Muscle, ja. Weil das von einer Doppel-CD ist, glaube ich, war es da schon. Die heißt Melancholy and the Infinite Sadness. Und die habe ich mir mal so gekauft, weil ich Smashing Pumpkins so ganz gut fand. Habe das einmal so durchgehört und fand das einen Fehlkauf. Und dann dauerte es ein paar Jahre, bis ich dachte... Oh, ist das Wahnsinn, weil da ist jeder, das ist so komisch, weil die Zeit der großen Konzeptalben war da eigentlich schon vorbei und dann haben die aber eins gemacht und haben aber keinen Bescheid gesagt und ich fand das wirklich irre, was das für eine Vielfalt ist. Man kann sich das Ding wirklich mal nehmen und einfach von Anfang bis Ende durchhören und da gibt es auch nervende Lieder und irgendwie passt das aber auch da rein, weil man dann sozusagen auch in der Länge wieder Qualitäten findet oder sich dem hingeben muss. Und Muscle ist sozusagen ein Lied, das mir wirklich sehr gut gefällt, was aber repräsentativ steht für die Vielfalt dieses Albums. Also das ist ja eigentlich so eine laute Band gewesen, so eine Rock'n'Roll Grunge-Something-Band. Und dass die sozusagen so eine Vielfalt in einem Album bauen können, das fand ich toll.
Der Schauspieler Matthias Matschke ist heute hier zu Gast und ja klar, deine Agentur hat ein paar Mal angefragt, kann der Matthias kommen, kann der Matthias kommen?
Ja.
Mensch, der hat doch jetzt schon so lange Erfolg, der macht doch so viele Sachen und
ja.
Wir immer so, ja klar, wir haben gerade so viel zu tun und so wenig Zeit und jetzt hast du diese 4 Grimme-Preis-Nominierungen parallel zueinander
ja.
Und jetzt hat unsere Intendantin gesagt, hey, komm. Jetzt
muss
es
sein.
Jetzt musst du den mal reinholen.
Ja, ja. Ihr müsst euch da auch nichts einbilden. Also der fragt auch, ob ich irgendwie bei Hochzeiten auftreten kann.
Ich weiß, sagen. Wir haben dich ja, heute ja. Hättest du sonst oder nachher noch das Autohaus?
Ich habe noch ein Begräbnis danach das Autohaus, das ist richtig.
Du hast, oh
ja.
Gott, du hast
ja,
tatsächlich...
Ja gut, man muss halt schauen, wo man bleibt.
Ja, man muss gucken, wo man bleibt.
Was so ein diplomierter Schauspieler ist, muss natürlich Qualität dahin, wo sie hingehört. Ja.
Ich finde, dann passt es, dann müssen wir mal kurz unsere Musikliste, die wir ja vorher immer so von der Reihenfolge her einfach so ja. Festlegen.
Ja.
Müssen wir jetzt mal kurz umändern.
Hatte ich das auch auf 1 gesetzt, Smashing Pumpkins?
Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Ja. Ich habe so ein bisschen nach Gefühl gemacht.
Ja.
Aber du hast uns ja auch einen Song für deine Beerdigung, wo wir gerade davon sprechen.
Ja.
Hast du auch einen Song für deine Beerdigung
also abgegeben? Ich wollte nicht auf meiner Beerdigung auftreten, wobei ich das eine super Sache finde. Mir hat Matti Geschonek erzählt, mhm. dass Erwin Geschonek, ich hoffe, dass ihn viele noch kennen, Nackt unter Wölfen, renommierter Schauspieler und hat im KZ Sachsenhausen eingesessen, wurde 100 Jahre alt und ein sehr guter DDR-Schauspieler. Der hat zu seinem Sohn Matti Geschonek gesagt, dass er hat gesagt, naja, könntest du was sagen auf meiner Beerdigung? Und dann hat er ihm aber irgendwann gesagt, nee, er möchte es doch lieber selbst machen, weil er hätte die bessere Stimme. Das hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Ich überlege gerade, meinst du, es gibt sowas oder es könnte so einen Trend geben, dass man, habe ich nämlich noch nie von gehört, aber sollte man vielleicht mal einführen, dass man sich in dieser ganzen Selfie-Stick-Zeit, dass man sich irgendwann mal in Ruhe hinsetzt und sich filmt und sagt so, hallo, ich finde es schön, dass ihr hier seid,
ja.
Der Anlass ist ein bisschen traurig, aber ich hatte echt ein ganz gutes Leben
ja.
Und dich, Carina, fand ich schon immer richtig. Du bist ein fieses, verlogenes Stück. Oder was weiß ich, entweder so aufräumen.
Gefällt mir alles sehr gut. De facto, und das ist kein Scherz, wenn ich so irgendwas im Haushalt mache, also so werkeln möchte ich es nennen, dann arbeite ich an diesem Video. No joke.
Wie, wirklich?
Ja. Weil ich... Ich weiß nicht, warum das da genau bei dieser Arbeit ist, aber ich denke dann darüber nach, was ich sozusagen...
Na, im Haushalt passieren die meisten Unfälle.
Richtig. Und im Angesicht des Todes bin ich dann am Überlegen, was denn wohl das Richtige wäre, was denn nun zu spielen wäre bei meiner Beerdigung und was für ein Resümee dort ist und was ich mitgeben möchte. Dann denke ich auch, ich habe gar nicht so viel in meiner Wohnung, aber denke schon, das ist schon wieder viel zu viel, das muss alles weg. Also die Leute, die mich mal entsorgen müssen, das soll nicht mein Erbe sein, sozusagen. Oder irgend so ein Quatsch kommt mir dann.
Über eBay Kleinanzeigen können die noch richtig Geld
eigentlich.
Machen.
Ja.
Mit der einen oder anderen Sache. Guck mal.
Ist aber viel Hehlerware, die bei mir ist. Deswegen, da kann man auch hin. Und vieles ist auch nicht abbezahlt. Weißt du?
Ein paar Jahre stehen dir ja noch bevor. Und du bist ja gut im Geschäft.
Gib's Gott.
Haben wir ja gerade schon gehört.
Ja.
Gut, aber sich Gedanken darüber zu machen, was man zurücklässt oder welchen Song man spielt, das macht ja jeder. Aber die Vorstellung, dass man wirklich ein Video dreht, man muss ja nicht ein fieses Video drehen, aber tatsächlich, dass man sagt, ja, ich weiß, warum ihr heute zusammengekommen seid und ich bin jetzt gerade, weiß ich nicht, 47 oder 67 und noch lebe ich.
Das ist doch
aber
toll, ich finde das super. Ich meine,
warum machen das die Leute nicht?
Ich glaube, weil sie Angst haben, weil sie sozusagen dann so wie, wenn die meisten schreiben ja nicht ihr Testament, weil sie dann denken so und ab jetzt von da an ging es bergab.
Hast du es gemacht? Hast du dein Testament?
Ich habe ein Testament, in der Tat, ja. Ich habe sogar eine Patientenverfügung mittlerweile. Weil es gab so ein paar Punkte im Leben, wo ich so dachte, scheiße, ich muss wirklich ein bisschen aufräumen. Und das hing damit zusammen. Also weil es geht natürlich wirklich sehr schnell, dass man nicht mehr Herr seiner Sinne und Herr seines Körpers ist. Und dementsprechend von dem, was man da vorsorgen kann, fand ich es gut, dass man es macht. Und deswegen habe ich eine Patientenverfügung. Wer weiß, ob es was nützt dann irgendwie und ob man es nicht doch bereut und man doch lieber... noch an Maschinen hinge oder dergleichen. Aber egal, also ich habe jetzt diese Setzung getan. Sozusagen.
Das finde ich gut. Sollte man tatsächlich tun. Du hast die Violent Femme mitgebracht oder bist du jemand, der es durchweg Englisch ausspricht? Also so Violent Femmes, sagen manche. Das kann ich aber nicht gut hören.
Ich glaube, man sagt Violent Femmes. Weil das ist ja sowieso ein Kuddelmuddel, das ist ja gar nicht richtig Englisch. Und wir Fachleute in Südhessen haben immer die Fams gesagt. Und dabei möchte ich auch bleiben. Also wenn es einer nicht weiß, dann sind wir das. Und
Memory heißt der Song. Was ist es und wofür steht der?
Keine Ahnung. Ich hätte jeden Song von den von denen mitbringen können, weil sie wirklich sehr, einen sehr großen Teil meiner Jugend eingenommen haben mit großen Identifikationspunkten. In selbstmitleidiger Tour und was weiß ich und Frauen und warum kriege ich nicht die und jene oder sowas. Mhm. Und ich dachte sozusagen, das ist ja, könnt ihr auch, die Liste kann ich ja hier bei dir einmal machen. Also auch das ist sozusagen, man könnte die ganze Liste auch bei meinem Begräbnis spielen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem Begräbnis mit Bettina Rust.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur zweiten halben Stunde der Hörbar. Zu Gast ist heute der Schauspieler Matthias Matschke. Oh, 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 oh. Radio 1, die Hörbar Rust mit dem Schauspieler Matthias Matschke aktuell. Ich werde nicht müde, es zu betonen, weil das wirklich kommt, wirklich sehr selten vorkommt. Nominiert für 4 Grimme-Preise, wobei... Da muss man jetzt auch mal sagen, ohne zu viel Schelte immer zu betreiben, aber nominiert ist auch ein Format wie Der Klügere kippt nach.
Ja.
Das ist irgendwie, kennst du?
Nee. Ich gucke keinen Fernsehen.
Menschen sind zusammen und betrinken sich irgendwie mit, ich glaube, Hella von Sinn, Hugo, Egon Balder und jemandem, der noch dazukommt. Aber das ist in etwa, also das ist ein bisschen so, als würde... jemand wie Bushido den Integrationsbambi bekommen, dass das so ein Format, so ein Trink-Schütt-Lach-Format für den Grimme-Preis nominiert ist, aber irgendwie wahrscheinlich auch am Puls der Zeit, oder? Wie gehen die denn vor? Hast du dich mal erkundigt, wonach die aussuchen?
Also ich weiß nur, dass das ein unter dem Schauspielern ein sehr, sehr begehrter Preis ist und auch unter den Produzenten, weil der auf andere Weise vergeben wird. Der steht wirklich frei. Das heißt also, man bekommt dort von Leuten eine Nominierung, was schon eine Auszeichnung ist für uns, die frei gewählt ist. Also die sozusagen nicht einer Produktionssender oder irgendwelchen Politik entspricht oder entspringt, sagen wir so rum. Ich würde sagen, es ist ein großer Schritt für uns, solche Formate, von denen wir denken, was ist denn das für eine Grütze, und derer gibt es ja nun einige, zu akzeptieren, wenn Leute denken, dass das eine Nominierung wert ist. Also zum einen, vielleicht haben sie nicht recht und dann muss man sagen, okay, aber dann muss man sie trotzdem lassen, weil sie es tun. Und zum anderen wollen sie vielleicht auch die Möglichkeit der Pluralität von...
Kann ich nachvollziehen.
Und das würde mich einfach interessieren. Mhm. Also ich kenne das Format nicht, deswegen kann ich nichts dazu sagen. Aber ich finde es einfach gut, sozusagen, dass man da aus einer Vielzahl von Möglichkeiten dann doch herausgepickt wird. Und das ist ja nun auch wirklich das Fernsehen, da gibt es ja einiges. Ja, dann ist es halt so.
Jetzt also, kommen, ja.
Ich weiß aber gar nicht, wir waren öfter mal mit Lady Kracher und mit Pastewka nominiert, aber diese 4 Nominierungen, da bin ich wirklich auch stolz drauf, weil das so viele sozusagen Regionen eben berührt
genau,
hat, von dem,
sind
wo
ganz
ich unterwegs war. Ja.
Der verlorene Bruder.
Ja. Und dann.
Ein Mord mit Aussicht.
Ja.
Sketch History und Unter dem Radar. Also lustige, ernste, also alles durcheinander.
Ja, und das repräsentiert eben gerade das, was ich tue. Und was ich liebe, ja, dass ich wirklich einfach als einzigen Definitionspunkt von mir geben kann, ich bin Schauspieler und ab da passiert alles Mögliche. Mhm. Und das ist für mich eine Gnade, weil all das, also Unterm Radar war ein politischer Film oder auch ein Thriller, bei dem es unheimlich schön war, mitmachen zu dürfen. Und Sketch History ist auch, ich sage mal...
Giermann war neulich da, wir haben schon mal kurz drüber
Also von daher sage ich mal, ich weiß nicht, wie viel besser das ist, als Der Klügere kippt nach. Aber von daher denke ich, und das ist meine Freiheit. Ich mache da mit und ich finde das gut und ich weiß auch warum. Und es hat auch eine kultivierte Sinnlosigkeit, die ich sehr, sehr schätze.
Du bist am 17. Oktober 68 in Marburg zur Welt gekommen. In einem Dorf in der Nähe von Darmstadt aufgewachsen, relativ kleines Dorf, hast du vorhin schon mal kurz erwähnt, ungefähr 300 Einwohner.
Ja.
Und ihr habt am Feldrand gelebt.
Ja, also das Dorf, das waren waren wirklich sehr kleine Dörfer, die waren noch kleiner und den sozusagen das unten ging die Bundesstraße durch und an der Bundesstraße waren alle Bauernhöfe. Über die Jahre, die ich dort lebte, also insgesamt dann so knapp 20 Jahre, wurden die Bauernhöfe immer weniger und das drumherum, das sogenannte Neubaugebiet, immer größer. Und innerhalb dieses Neubaugebiets haben auch meine Eltern ein Haus gebaut. Und da haben einfach die Bauern sozusagen irgendwann nicht mehr das Feld bestellt, sondern das Feld verkauft. Mhm. Und auf diesem Feld wurden dann die Häuser gekauft. Das ist sozusagen eine große bundesrepublikanische Geschichte, die dort geschrieben wurde, weil so viel passiert ist. Und dadurch kam der Feldrand. Aber ich meine, das Schöne war natürlich wirklich, man rennt raus und ist wirklich auf dem Feld. Dann geht man noch ein bisschen weiter und ist im Wald. Mhm. Aber ich könnte das heute nicht mehr. Ich kann momentan wirklich nur noch in einem urbanen Zusammenhang leben, weil ich daraus so viel Energie gewinne. Und ich, wahrscheinlich ist das, was ich tue, auch wirklich ein urbanes Ereignis. Das kann man nicht im Dorf machen.
Wahrscheinlich nicht. Und vom Typ her kann das bei dir nicht passen. Ich hole jetzt nochmal ein Zitat raus. Ich suche mein Glück in der Überlastung. Ja. Ich möchte mein Leben vollladen.
Ja.
Ich kann zur Ruhe kommen, aber ich möchte nicht aufhören, mich an diesem Leben zu laben.
Mhm.
Das ist schön.
Ja, das stimmt auch.
Das ist ein Interview, das du der Neuen Osnabrücker Zeitung vor einiger Zeit gegeben hast.
Mhm.
Und das hat was sehr... verstehe mich nicht falsch, aber manchmal ist es so, dass Menschen nach Krankheiten erst oder nach so Schicksalsschlägen solche Sachen von sich geben. Man sagt vielleicht, ich habe doch ein tolles Leben oder ich habe viel Glück gehabt, aber dieses Laben und dieses, ich kann mich gar nicht satt leben, so ungefähr, das kommt bei vielen erst dann, wenn irgendwas Einschneidendes passiert ist.
Ja, ich bin dem gegenüber auch immer sehr ängstlich gewesen, sozusagen. Also wann fällt mir der Himmel auf den Kopf, wann sozusagen kommt das einschneidende Erlebnis mit irgendwas. Und irgendwann war ich des Wartens überdrüssig und dachte, das macht keinen Sinn. Ich bescheiße das, was mir gerade passiert, mit meiner eigenen Angst. Und das ist verantwortungslos mir selbst gegenüber. Und dementsprechend versuche ich gerade, alles zu nehmen, was da kommt und aufzunehmen, wie es nur geht, weil es so schön ist. Und also schön, nee, das ist Quatsch, sondern weil es mir passiert und ich versuche das möglichst alles anzunehmen, weil mich das so fasziniert. Ich laufe halt rum und denke, oh, ist das Wahnsinn, was man alles machen kann. Ich möchte so viel tun, mir gefällt so viel. Also wenn man umhergeht, natürlich sehe ich auch das Leid und die Scheiße, die uns bis zu den Ohren hängt, aber trotzdem ist da auch so schön viel Schönes und ich bin ja eigentlich auch relativ spät zur Schauspielerei gekommen, ja, weil ich so dachte irgendwie, vielleicht deswegen, dass ich so dachte, jetzt muss ich Gas geben, ich möchte jetzt das alles aufsaugen, was dort ist und nichts mehr vertrödeln oder wenn ich trödele, sozusagen daran den Genuss empfinden, ja, an diesem sich zerstreuen, sich zerlassen und dann aber wieder Gas geben. Also für mich ist der schlimmste Tag in der Woche auch der Sonntagnachmittag, weil ich da sicher bin, dass die Welt völlig sinnlos ist, dass sie auch gleich untergeht und so weiter. Und wenn es dann wirklich endlich Montag wieder werden darf und man irgendwas tun kann, sozusagen, dann freue ich mich. Dann kann ich fast nicht schlafen, Frau Aufhören. Es ist, Mann, ist das scheiße Deutsch.
Nein,
du dummer Arbeitnehmer, Matsch, verschwinde.
Gar nicht. Es gibt einen Tag wie heute, deswegen haben wir die Sendung auch sozusagen auf den Sonntagnachmittag für dich gelegt, damit du...
Ja, ja.
Damit also, du beschäftigt bist, ja. Damit du
das ist für mich jetzt hier aktive Telefonseelsorge.
Ja, aber ich wollte, aber tatsächlich obliegt es dir doch, ich glaube, viele Leute kennen das, dass sie irgendwann in ihrem Leben so einen Sonntagsblues, also so Phasen hatten. Manche haben ihn früh, wenn sie jung sind und fangen dann an, den Sonntag zu genießen, wenn sie älter werden. Oder aber umgekehrt bei dir offenbar, dass dich ist es die Ruhe um dich herum, die dich irritiert? Letztlich obliegt es doch deiner eigenen Verantwortung, was du aus dem Tag machst. Du könntest doch theoretisch ein Rave organisieren. Du könntest, keine Ahnung, Kiswahili lernen oder tanzen, Limbo, Mambo. Du könntest ja wahnsinnig...
Oder die Mischung aus allem, was du gerade gesagt hast.
Du könntest alles Mögliche tun,
ja,
um diesen Sonntag zuzuballern.
Ja, aber das ist das Problem. Da merkt man ja auch, dass man sich bescheißt. Weil zuballern ist eben sich ablenken. Ist eine gute Sache, mache ich auch gerne. Aber letzten Endes merkt man ja auch dann das Aushalten dieser Nullstelle, dieses Sonntagnachmittag, ist die eigentliche Aufgabe. Wo man denkt, also sozusagen in der jüdischen Religion sozusagen sitzt man einen Samstag da und tut nichts.
Mhm.
Und das ist eigentlich eine große Aufgabe, sozusagen alles dem Leben zu überlassen und nicht aktiv einzugreifen, sondern nur sich ganz dem Sein hinzugeben. Das hat mich schon immer fasziniert, zu sagen, also als ich das erst mal im Religionsunterricht gehört habe, wo ich so dachte, dass Leute sich hinsetzen.
Der Sabbat-Geschichte.
Ja, der Sabbat, dass man wirklich sagt, ich setze mich selbst auf Null. Und natürlich weiß ich auch genügend Möglichkeiten, um mir den Sonntag sozusagen schön zu machen oder abzulenken. Im selben Moment ist es aber eben nicht den Sonntag zu heiligen, in gewisser Weise dem, was dort Fakt ist, anzuerkennen, das ist jetzt gerade da.
Aber nach dem, was du, wie du es eben formuliert hast, bist du im Aushalten nicht besonders gut. Wenn du schon so sagst, oh Gott sei Dank ist endlich wieder Montag.
Genau.
Also aber du hast diese Lektion sozusagen noch vor dir, das auszuhalten und es gut zu finden.
Das ist absolut richtig. Mhm. Also da bin ich im Werden. Ich würde mein Leben sowieso erstmal als Versuchsanordnung verstehen. Dann wollen wir mal schauen, wie es dann, wenn es dann in echt ist.
Matthias Matschke, der Mann aus der Metamorphose. Mal sehen, wo es ihn hinführt. Paul Simon hast du mitgebracht, Under African Skies. Warum?
Weil dieses Album Graceland, das war, wann war das? 1988.
Oh, kannst du das gut mit Jahreszahlen? Nee,
gar nicht. Aber ich mache das immer an Verliebtheiten fest. Und da weiß ich die Jahreszahlen noch. Da war ich in Britta verliebt und die, das war, glaube ich, meines Wissens 87 sowas. Und da kam
da
diese...
Da war die doch mit einem ganz anderen Typen zusammen.
Hallo? Ja, und ist sie auch immer noch. Wahrscheinlich. War sie, ist sie und wird sie sein. Mhm. Und ich mache nicht mit. Mittlerweile kann ich ganz gut damit umgehen. Aber letzten Endes ist es so gewesen. Dieses Album Graceland war etwas ganz anderes als das, was ich vorher gehört hatte. Und das kam durch diese afrikanischen Musiker, die dort mitgemacht haben. Ich habe dann auch ein bisschen drüber gelesen, dass Paul Simon irgendwie per Zufall so eine Kassette gefunden hat, wo er so eine Musik gehört hat, die sich so anhörte wie komische 50er Jahre Rock'n'Roll-Musik. Aber das kam irgendwie dann aus dem Senegal. Und irgendwann hat er angefangen, ein bisschen nachzuforschen. Und ich auch. Und habe daraufhin fast nur noch afrikanische Musik für 2 Jahre gehört. Naja, und dementsprechend kam auch die Liebe dafür zustande.
Radio 1, die Hörerost Matthias Matschke, der Schauspieler, ist heute hier zu Gast. Sie kennen ihn aus verschiedenen Filmen, von verschiedenen Theaterrollen. Sie kennen ihn aber auch, so jemand wie ich, ein einfacher Mensch, kennt ihn natürlich auch von Pastewka, deine Rolle als Hagen. Wunderbar, großartig. Ich liebe diese Serie auch und ich liebe diesen Charakter, den du da verkörperst. Du tust mir immer so ein bisschen leid, aber es ist ja auch Sinn der Sache. Eine Redakteurin, eine Autorin schrieb über dich, du hättest diesen Blick, du würdest immer aussehen, warte mal, was hat sie gesagt? Als hätte man dir das letzte Croissant vor der Nase weggeschnappt oder so. Finde ich gar nicht. Du hast heute, also heute hast du auf jeden Fall einen guten Tag. Du siehst so lebensbejahend aus, so froh, so gar nicht traurig.
Ja, das war eine große Arbeit, um mich so herzustellen, um dann in diesem Studio hier zu sein. Nein, also es ist ja, es gibt ja doch noch eine starke Trennung bei mir zwischen Rolle und Sein. Mhm. Von daher ist Hagen Hagen, aber der ist, und den liebe ich, aber der ist da, wenn ich auf dem Set bin und wenn ich nach Hause gehe. Bin
ja,
ich
natürlich,
bin.
Ja. Immer. Ich wollte ja gar keine.
Kann ich kurz was fragen? Da liegt so eine Plakette auf dem Tisch. Ist das Christophorus, der drauf ist? Darf man das fragen, on air?
Das darf man on air fragen. Das ist sozusagen die Medaille für Rücksicht, die ich mir selbst angeheftet habe. Denn dieses Armband habe ich normalerweise Tag und Nacht um.
Ja.
Und ich hatte es auch eine Zeit lang um, als ich diese Sendung produziert habe. Und dann haben irgendwann Leute gesagt, pass auf, ich kann das nicht ertragen, dieses, was ist denn da immer im Hintergrund für ein Geräusch?
Ah, ich verstehe. Ja.
Deswegen,
was ist da drauf? Da ist,
ja, ich glaube, es ist der heilige Christophorus auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist das ein Mann mit einem Bart. Aber ich glaube, es ist nicht Lenin. Was sagst du? Das Profil?
Nee, das ist Robert Koch oder sowas. Das steht ja auch da, aber ich kann es jetzt nicht lesen. Equilarius, was für ein Ding?
Ich weiß nicht. Ich habe mich noch nie drum gekümmert.
Heilige Christophorus-Plakette, das erinnert mich so an Fiat 500
ADAC,
oder so.
ADAC, ja.
Auch? Weiß ich gar nicht. Aber so wo man so früher mitgenommen wurde von irgendwelchen Onkels, die dann, also nicht, hört sich jetzt sehr pädophil alles an. Ich komme nochmal rein. Also so von, meine Großmutter hat das, glaube ich, auch in ihrem alten Renault. So eine Christophorus-Plakette, damit man nicht irgendwo an ein anderes Auto bumst.
Ja.
Hat auch gar nicht mal immer geholfen. Naja.
Viele Zuhörer rufen an und sagen, Mann, wir möchten auch so ein Leben haben. 4 Grimme-Preis-Nominierungen, Erfolg im Theater, Erfolg vor der Kamera, in Filmen. Wie stellt man das an? Hatte denn der Herr Matschke früher schon Talent? Und deswegen möchte ich darüber jetzt kurz sprechen. Es gab an eurer Schule, an eurem Gymnasium, gab es ja eine Theater-AG.
Ja.
Und da warst du auch, glaube ich, aktiv. Aber du warst jetzt gar nicht derjenige, der so als typischer Klassenkasper ständig irgendjemanden parodierte, ne?
Nee, Parodie ist auch nicht meins.
Willy Brandt.
Das ist richtig. Lieber Helmut, aber das ist nur so eine private Geschichte, so eine Fingerübung. Aber Parodie ist ja nicht zwingend Schauspiel.
Mhm.
Und Schauspiel ist ja eigentlich eher sozusagen wie Zustände zu verkaufen, als seien es die eigenen. Das ist das, was wir tun. Und die Zustände herstellen muss man üben. Und das kann man ein bisschen üben, aber sehr viel, um die Frage zu beantworten, ist dabei Talent. Das heißt also, ich bin gar nicht Verursacher dieser ganzen Geschichte, sondern dem, was mir sozusagen durch verschiedene genetische Dispositionen und Gott
oder irgendwas... Du könntest doch auch, wollte ich gerade sagen, Gott gegeben. Du bist doch ein gläubiger Christ, auch wenn du damit nicht hausieren gehst. Scheust du dich davor, das Wort zu benutzen, weil du Angst hast, dass genau sowas passiert wie jetzt gerade, dass ich sage, du bist ja Christ? Gott gegeben, sagst du es?
Nee, davor scheue ich mich gar nicht. Aber sagen wir mal so, Gott gegeben wäre mir dann schon wieder zu eng. Wo ich denke, ach, na, wenn es das so ist, dann wäre ich doch mal lieber Seepfarrer. Oder irgendwie sowas. Oder was
ich nicht. Seepfarrer oder Seefahrer?
Seepfarrer.
Ach.
Ja, da kann man Leute trauen auf See oder irgendwie sowas. Oder irgendwie ein wissenschaftlicher Angestellter im Mittelbau für Zahnmedizin oder irgendwie sowas.
Gibt's bald nicht mehr. 3D-Drucker, habe ich gelesen.
So?
Die sind bald alle Zahnmediziner und Zahntechniker.
So, und dann weiß ich aber nicht, ob ich nicht Lust hätte, ein Talent, was vielleicht da ist, auszubauen, um zu sagen, okay, was kann man jetzt aus 3D-Druckern noch alles machen? Also ich glaube, Theater, Schauspielen können alle. Sozusagen als sozialen Vorgang. Und dass man das wirklich so ins Extrem treiben kann, können wenige. Und das ist wirklich Talent. Ob es nun Gott gegeben ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt, Leute haben Gespür dafür, Emotionen zu verdichten. Und das braucht es. Und ich glaube, das konnte ich schon immer irgendwie. Leute in einem gewissen Zusammenhang auf gewisse Dinge hinzuweisen. Und zwar durch Emotionsführung.
Mhm.
Das würde ich als meinen Beruf bezeichnen.
Emotionsführung habe ich noch nie in meinem Leben gehört, das Wort. Hast du das erfunden?
Ich glaube ja. Also ich habe es jetzt vorher auch noch nicht gehört. Aber ja, das fiel mir jetzt bloß gerade ein.
Die Zeit rennt uns davon und ich will jetzt einfach mal ein Experiment wagen. Ja, habe ich wirklich noch nie gemacht und diese Sendung hier gibt es schon seit 14 Jahren.
Oh mein Gott.
Pass auf.
Was kommt hier?
Mhm.
Das ist Angstatem.
Das.
Emotionen fühlen. Ja?
Du könntest Schauspieler
werden. Ja.
Das Problem bei Radio ist ja immer, bestimmte Sachen sieht man nicht.
Ja.
Ne?
Ja.
Ich möchte jetzt aber mal sehen, wie du dem ein Talent als fallender Indianer nachgesagt wurde aus deiner Schulzeit. Stimmt das oder stimmt es nicht?
Ja.
Du bist der fallende Indianer gewesen. Hast du sehr gut gemacht, ne?
Ja.
Das war deine Lieblings- mit irgendwas mit Armen irgendwie vor dem Körper, sowas?
Oder? Ja, also ja, man wird getroffen.
Getroffen vom Fall wahrscheinlich.
Ja.
Ich würde das jetzt gerne versuchen zu filmen und damit, noch nicht genug, ich würde es dann gerne versuchen.
Ja.
Ich glaube, wir haben eine hörbare Facebook-Seite. Mariam, guck mich mal an, haben wir ja. Die wird noch nie...
Die wird noch nie aufgerufen. Das ist eine sinnvolle Sache.
Ich glaube. Ja. Und da stellen wir das drauf.
Ja.
Vielleicht geht das ja. Ich würde das gerne probieren.
Absolut, ich bin bereit. Aber ich meine, ich mache das jetzt gleich. Und der Hund... Der Hund,
pass auf, ich werde den Hund kurz filmen. Ja. Mit der Hörer. Warte mal, jetzt an.
Aber warte mal, ich bräuchte natürlich jemanden, der mich erschießt. Da würdest
das mache ich. Also du hättest jetzt Angst, der Hund, das ist der Hund, der schläft. Elli, nicht erschrecken jetzt. Ja?
Ja.
So. Und jetzt ich filme dich und du zeigst mir, wie du hinfällst als Indianer. Willst du vorher noch die Kopfhörer absetzen?
Nee, das mache ich gleich im Spiel. Pass auf. Also du kannst mich ja quasi so, hey, und dann nicht
erschießen. Ich mache noch mehr Licht an, warte mal
eben. Ja?
Okay, so,
gut. Also hier Zeit. Also ich könnte ja sozusagen quasi, ich gucke raus und warte da, aber du schießt mich von da.
Muss ich? Ich habe aber jetzt die Hände nicht frei, weil ich ja das
Du kannst pengen, das wäre eine akustische Situation.
Ach so, okay, mach ich.
Wo ich aufreagieren kann.
Peng!
Ich bin getroffen. Ich kann nicht mehr weiter. Oh Gott.
Ja.
Das ist, wir dürfen es auch nicht zu lang machen. Aber sag mal, der Mittelhesse, der da im Indianer herauskam, ne?
Ja.
Ich finde, das hat der ganzen Sache nicht gedient.
Folgendes, seitdem über die Winnetou-Filme, die neuen, die wir jetzt gedreht haben, gesagt wurde, gedreht an historischen Orten, finde ich, dass Indianer durchaus auch hessisch reden können.
Dieser Tatortgedanke steckt dahinter, ne? Dass man so lokalpolitisches Fernsehen macht.
Ja, und ich meine, wo habe ich Indianer kennengelernt? Natürlich in den Wäldern des Odenwaldes. Und deswegen hat das
so
einen Grund.
Wir haben leider so gut wie gar keine Zeit jetzt zu erklären, warum du All Good Naysayers Speak Up or Forever Hold Your Peace mitgebracht hast. Ein Stichwort, Sufjan Stevens?
Genial.
Okay.
Radio 1. Hörbar Rust.
Das macht richtig Spaß heute mit dem Schauspieler Matthias Matschke. Mensch, ich bin jetzt nicht drauf gekommen.
Okay, nicht.
Ist, ich kenne den. Oh, der macht viel Theater. Der ist bei Pastewka, der Bruder Hagen.
Ja.
Der mit der Nase, genau.
Ja.
RBB.
Ja.
Der hat 4 Grimme-Preis-Nominierungen gerade aktuell.
Quatsch.
Ja, hatte, also ich weiß niemanden,
schafft
der
keiner.
Das. Nee, schafft auch keiner eigentlich. Matthias Matschke ist heute hier zu Gast und ich habe ihm einen Song mitgebracht. Eigentlich mag ich keine Kinderchoräle in Songs.
Ich finde
kitschig, ja, finde ich doof. Ja. Aber hier bei My Morning Jacket, so heißt die Band, ist es irgendwie was anderes. Da finde ich es ganz gut. Vorausgesetzt, es sind auch Kinder. Vielleicht sind es auch einfach Frauen, die klingen wie Kinder.
Ja.
Kennst du den Song?
Nein. Von wem ist der denn?
My Morning Jacket. Holding on to black metal. Matthias Matsch.
Ja,
oh nein, ich muss vor allem, weißt du was?
Ja, ich muss auch.
Weißt du warum?
Wer ist das?
Weil ich dich eben gerade. Peter Lohmeier, ich dreh durch.
Ja.
Weißt du warum?
Ja.
Weil ich dich gerade gefilmt habe. Warte mal.
Ja.
Hallo, Peter, hier ist Betty. Weißt du was? Wir sind auf Sendung und ich musste rangehen, weil ich aus Versehen das Telefon angelassen habe. Sag mal kurz Hallo.
Hallo.
Warte, ich mach dich mal kurz auf Lautsprecher. Weißt du, wer gerade hier ist? Dein Kollege Matthias Matschke.
Hallo.
Ah ja, schöne Grüße.
Kennt ihr euch? Oder ihr kennt euch wahrscheinlich gar nicht,
der
oder?
Ich weiß überhaupt nicht, von wem du redest.
Okay, also darf ich dich gleich zurückrufen, Peter? Oder ist was Dringendes?
Ja, darfst du. Wünsche eine schöne Sendung und ich wollte mit dir die Sendung absprechen für uns.
Ne? Ach, du willst auch kommen?
Ja, das habe ich dir doch gesagt. Ich muss kommen wegen Bukowski und so und Musiktour und so.
Das machen wir. Das kriegen wir hin. Ich rufe dich zurück, wenn das hier vorbei ist.
Das kann nicht mehr lange dauern.
Tschüss.
Meine Damen und Herren, Sie erleben gerade Enthüllungsjournalismus live. Sendungen von Bettina Rust werden 1:1 protokolliert und abgesprochen. Jetzt ist es rausgekommen. Durch einen zufälligen Anruf von Peter Lohmeier. Sie hören Radio 1.
Und auch wirklich nur, weil, ich weiß gar nicht, ob ich es eben gesagt habe, ich habe dich ja gefilmt. Also wer jetzt erst einschaltet, der wird sagen, was ist das jetzt gerade?
Ja.
Ich habe dich gefilmt, wie du als Indianer zu Boden gehst.
Ja.
Und das haben wir auf unsere Facebook-Seite gestellt. Mensch, ich bin immer noch so verkatert, glaube ich. Oder auf die Radio 1-Seite, ich weiß es nicht.
Ja, ich weiß es
und deswegen
ja auch
war das Telefon noch an, weil normalerweise bin ich natürlich Profi und mach's.
Also habe ich mich verschluckt aus Lachen. Vor Lachen.
Ich habe mich aus Lachen verschluckt.
Naja.
Ich finde im Übrigen das Wort, ne? Sich verschlucken, ich finde das super, aber irreführend. Ich fände es ja gut, wenn das ginge.
Sich verschlucken?
Ja.
Ah ja, das ist mir noch nie aufgefallen, dass man sich verschluckt.
Nee, man verschluckt sich ja eben nicht.
Ja, aber also man kann ja seine eigene Zunge verschlucken. Allein das fand ich somit das schlimmste Bild, was es gab.
Das kann, glaube ich, oder konnte, lebt Gene Simmons noch von Kiss?
Keine Ahnung. Das war niemand.
Weil er hat ja eine wahnsinnig lange
Zunge. Aber das war so, haben wir uns so auf dem Fußballplatz so in dem kleinen Dorf erzählt. Hier warst du da, eine Fußballer, der hat echt seine Zunge verschluckt, der konnte nicht mehr, sehr erstickt und so. Das waren so die hellen Geschichten, die ich.
Ich fände es jedenfalls schön, wenn man die Option hätte, in gewissen Situationen, also sich in gewissen Situationen wirklich verschlucken zu können.
Ja, das stimmt.
Erinnerst du dich an so eine Situation, wo du das gehofft hast, dass das ginge, dass sozusagen sich die Erde unter deinen Füßen auftut und einfach dich dich verschluckt, dich verschlingt?
Da müsste ich sehr viel über mein Liebesleben reden. Ich weiß jetzt nicht, ob das diese wenigen Minuten, die wir noch haben,
bitte
aushält.
Ach komm, lass uns
lieber über Finanzierungspläne von Bauvorhaben. Nein, ich weiß es nicht.
Ach schade, also wenn es dir einfällt und dann... Ne?
In der Tat fällt mir wirklich nichts ein, deswegen rede ich da auch so drumherum. Also es gibt tausende von peinlichen Situationen, die mir aber jetzt gerade wirklich nicht einfallen. Sonst würde ich es auch erzählen, weil sie wären vielleicht mitunter lustig. Gut. Willst du noch mal Peter Lohmeier anrufen? Oder? Ich habe auch ein paar Nummern dabei, so ist es nicht. Wir können irgendjemanden anrufen.
Ja, dann gib welche. Wir machen jetzt mal Name-Dropping. Komm, ruf mal jemanden an. Nee, wirklich.
Ja?
Ist doch egal.
Wir sind ja
unter uns.
Also,
ich
könnte meine Mutter anrufen.
Ja, aber ganz egal, du kannst es dir wirklich aussuchen. Aber du musst auf laut stellen. Du kannst zuerst sagen, ist es okay, wenn ich auf laut stelle. Aber dann musst du.
Ja, warte mal, ich muss mal, wie gehe ich denn in mein Telefonbuch hier rein?
Was
ich habe zwei Anrufe bekommen. Wer kann das wohl sein? Jetzt habe ich wieder angemacht.
Du bist doch dicke mit Anke Engelke.
Das stimmt. Aber die geht nie ans Telefon. Ja. Mit der SMS ich mir nur. Jetzt hat meine Freundin mich angerufen, aber ich bin ja nicht rangegangen.
Weil es ja aus war. Deins war ja aus. Also wir müssen jetzt, wenn du, dann mach jetzt. Und such nicht,
ich weiß es jetzt auch nicht.
Für den Hörer wahnsinnig langweilig.
Ich habe in meinem Telefon drei Kontakte und ich weiß halt nicht, welches ich nehmen soll. Ich könnte beim ADAC anrufen.
Ja los, mach.
So, willst du noch Musik spielen?
Ja, klar.
Oder beim ärztlichen Notdienst könnte ich anrufen, den habe ich hier auch.
Du bist wirklich ein ganz armer Bursche, wenn du außer dem ADAC und diese Sachen sind im Zweifel eingespeichert, schon vorher, wenn du dieses Telefon erwirbst.
Ja, scheiße, okay, es stimmt.
Ich habe jetzt gedacht, da kommt so ein Großkaliber, so nichts. Ich kann Barack Obama anrufen oder ich kenne doch den...
Nein.
Ich kenne Peter Lohmeier.
Ja, du kennst, den kenne ich zum Beispiel auch, aber hier kommen jetzt gar
nicht. Ich freue mich wahnsinnig, weil du das Selector mitgebracht hast.
Ja.
Ich bin ein ganz alter Ska-Fan, deswegen freue ich mich doppelt.
Ja.
Und das Selector sind so ein bisschen zu Unrecht nicht unter die Räder gekommen, weil damals waren die relativ erfolgreich.
Ja.
Aber ich glaube, diese Alben werden heute kaum noch gespielt. Und das sind zwei sehr gute, wahrscheinlich haben sie mehr gemacht, aber zwei sehr gute Alben gemacht.
Aber ich finde, wenn man schon ein sehr gutes Album macht, ist man schon ganz toll, finde ich. Aber Selector ist eben auch sozusagen ein Held meiner Jugend sozusagen. Und diese Musik, da kann ich mich nicht halten. Das geht einfach so nach vorne. Und das war aber immer schon bei Two-Tone. Alles, was Offbeat hat, ist meine Musik.
Specials hast du auch gehört.
Specials, Madness, alles.
Und,
Bad Manners und so.
Bad Manners, ja, Bad Manners waren so ein Streitfall. Da haben viele gesagt, Vorsicht, sind das
Oyskins
und
was?
So. Ja, ja, sind die politisch nochmal, ist ja alles scheißegal.
Ja, ehrlich gesagt, ist mir scheißegal, weil da kann man auch echt, also ich habe das jetzt so nicht gemerkt. Und sozusagen alles, ja.
Wir hören jetzt The Selector, Too Much Pressure.
Too much pressure.
Sehr, sehr schön. Wenn es Ihnen gefallen hat, The Selector, Too Much Pressure, die haben mehrere Alben, aber zwei sind wirklich klasse rausgebracht. The Specials, können Sie sich alle Alben holen. Madness kennen viele, weil die irgendwie so eine Revival-Tour immer mal wieder machen durch irgendwelche Chart-Shows auch, glaube ich. Wen haben wir jetzt noch Bad Manners?
Bad Manners, ja.
The Beat war ja so ein bisschen so eine Halb-Ska in English Beat.
Es gab auch ein bisschen sogar, Elvis Costello hat auch ein paar Ska-Nummern gemacht, lustigerweise. Das war
stimmt.
Auch, das gab's noch.
Du, wir haben ja eben schon so viel Zeit verschenkt
natürlich.
Für eine Sache, die gar nicht stattfand, nämlich dein angekündigtes Uiuiui, ich führe jetzt mal ein lustiges oder wichtiges Gespräch.
Ja, aber ich weiß nicht, das ist alles so langweilig, ich kann nicht meinen Zahnarzt anrufen. Den habe ich letztens angerufen.
Ja, aber dann schlag es doch nicht erst vor.
Ja, du hast ja angefangen hier mit deinem Peter Lohmeier, ruft mich zufällig an und spricht mit mir die nächsten 15 Sendungen
ab. Nee, das war abgesprochen.
Mann, so ein Zufall, ja, ist es ja auch.
Ja,
und ich habe es aufgedeckt.
Das
so.
Ist so bescheuert,
ja,
Mann.
Ja, das ist halt die Wahrheit. Genau,
totaler Quatsch.
Die Wahrheit braucht immer einen Typen, wo sie aussprechen tut. So.
Also wer jetzt mehr wissen will über dich, ich kann es mir zwar nicht vorstellen,
ja,
aber Herrgott, dann gehen wir da jetzt mal ran.
Wer mehr wissen will, ich komme persönlich vorbei und spreche alles ab.
Kostet aber 50 Euro, ne?
Ja,
du musst ja irgendwie...
Das ist nicht billig. Also 50 Euro, ich lasse mich maximal auf 40 runterhandeln und dann ist auch echt Schluss. So.
Du hast, glaube ich, so eine Schwimmphobie?
Ja, es stimmt. Also ich kann wirklich nicht so gut schwimmen.
Das ist gemein, das jetzt nochmal, du hast es ja in einem Interview schon selbst gesagt, im Zusammenhang mit Segeln, du segelst sehr gerne, kannst aber schlecht schwimmen.
Ja, stimmt.
Kannst du kurz, Bestätigung ist immer schön, aber hinter jedes Wort...
Ich frage mich, wann kommt noch eine Frage oder soll ich es erzählen?
Kommt.
Ja, ich hab's.
Kommt.
Ja.
Ich frage mich, wie sich ein junger Mann fühlt... Alle um ihn herum, ja.
Genau diese Frage sollte nicht kommen und sie hat sie gefragt. So, folgendes. Also, scheiße. Ich habe dadurch, auch dass ich sozusagen so hellhäutig bin, habe ich dann ab einem gewissen Zeitpunkt Freibäder gemieden. So ab 8 bis 45 so ungefähr. Und von daher weiß ich auch gar nicht, was da vor sich geht. Und deswegen hatte ich auch nie wirklich die faire Chance zu schwimmen, außer in Hallbädern. Die habe ich aber auch weggelassen, weil da ist man immer noch sehr weiß und die Fußpilzsituation, da wollen wir gar nicht erst anfangen hier im Öffentlich-Rechtlichen.
Warum hast du dich denn mit deiner Hautfarbe aufgenommen? Das frage ich mich wirklich.
Nein, ich war so ein Kind, so ein hellhäutiges Kind und so ein Hänfling ist, glaube ich, der Fachbegriff. Aber das ist es gar nicht. Irgendwie, ich bin auch als Kind ganz viel ins Schwimmbad gegangen, das ist die Wahrheit. Aber ich habe nie irgendwie so einen Schwimmkurs gemacht und das würde ich meiner Mutter auch ankreiden, dass sie sagt, ach, du willst das nicht, dann musst du das auch nicht. Das war falsch, sie hätte es tun müssen. Und ich hätte das gottverdammte Seepferdchen machen müssen. Auch unter Tränen.
Du hast nicht mal das Seepferdchen.
Herrgott, jetzt tritt's noch breit. Also wirklich, ja.
Ich hab immer Komplexe, weil ich nicht den Jugendschwimmer habe. Ich habe nur den Fahrten. Die zwei.
Oh, jetzt reib's noch rein. Echt, das ist so, ja.
Also heißt ja nicht Fahrten, heißt ja Fahrtenschwimmer. Aber da muss man auch schon ein bisschen.
Das hört nie.
Gut, ich wollte ja eigentlich deine Dings hier, deine Biografie.
Ja. Kann schlecht schwimmen. Und steht da noch irgendwas oder war es das jetzt?
Was heißt, steht da noch was? Ich habe das ja alles erarbeitet, ja? Mhm. Du hast dann...
Du mit Peter Lohmeier zusammen wahrscheinlich in einem
Mann,
Gespräch.
Gehst du mir auf die Nüsse gerade.
Ja, so.
Zivildienst hast du gemacht? Wo? Ja. In Frankfurt?
Nein, Darmstadt. Club Behinderter und ihrer Freunde. Da,
wirklich jetzt?
Ja, individuelle Schwerstbehindertenbetreuung, ja. Da immer so mit 12-Stunden-Diensten und so. Da war man wirklich immer die ganze Zeit bei den Leuten. Das war echt nicht ohne, muss ich sagen. Dann irgendwie so eine Woche Dienst und es gab auch 24-Stunden-Dienste und dann eine Woche frei oder irgendwo oder 4 Tage frei oder irgendwie sowas. Und der erste Dienst, den ich überhaupt hatte, meine Hand zu Gott, so war es, war in einem so einem Arbeiterhaus in Pfungstadt, einer kleinen Stadt neben Darmstadt. Und da wurde ich mit der Frau, der bettlägerigen Frau, die war vielleicht so 75 oder sowas, die lag im Wohnzimmer in so einem Krankenbett und da sollte ich nur Nachtwache machen. Und da wurde gesagt, ja, die ist eigentlich ganz ruhig, die möchte gerne mal was trinken ab und zu und dann, das war es eigentlich. Kaum waren die Leute raus, die Verwandten, hörte ich, hallo, hol mir mal was zu trinken, hallo. So war es genau. Dann bin ich dorthin, so als mit 19 Jahren, und habe gesagt, ja, hier habe ich was für Sie. Und dann hat sie gesagt, du bist ein Arschloch. Und dann ging ich wieder weg, weil ich dachte, die will ja nichts trinken. Dann hörte ich, hallo, hol mir mal was zu trinken. So. Und damit aber nicht genug, denn die Frau hatte oben einen Stockwerk höher auch noch einen Mann, der total verkalkt war. Und der kam dann irgendwie auch noch runter und nachts um 4 hatte ich die dann beide da sitzen. Die eine sagt, hol mir was zu trinken. Hier ist was zu trinken für sie.
Du bist ein Arschloch.
Und der nächste hat überhaupt nichts gecheckt. Ja, genau. Zivildienst kann Spaß machen. So.
Was war das gerade? Meine Hand zu Gott? Das, wie geht das weiter? Meine Hand zu Gott?
Keine Ahnung. Das habe ich auch nur von Woody Allen geklaut. Von Broccoli Danny Rose. Ein ganz toller Film, den man mal wieder sehen sollte.
Bist du Mensch oder bist du Collage?
Wow. Das, du hast das...
Habe ich von Kurt Schwitters geklaut.
Ja, aber das, wie du es gesagt hast, das war...
Nein, das habe ich...
Das sah unheimlich sexy aus. Bist du Mensch oder bist du Collage? Da war so viel drunter. Also ich könnte jetzt die Antwort geben. Aber
würdest du vielleicht die Frage entweihen?
Wow, sie legt nach. Haben Sie das gehört? Das ist ja toll.
Das ist interessant, was mit dir passiert, wenn du nur lange genug so eine alte, trockene Mandarine in der Hand hast.
Ja, stimmt. Ich habe sie sehr lange gedreht
diese,
und werde
diese
sie...
Pestizide...
ja, die sind jetzt über...
Das kommt
ein Kontaktgift.
Ja, ganz
das
genau.
Ist hier eingedrungen. Das ist eigentlich wie die mögliche Theorie zu Barschel. Wie der getötet wurde.
Wenn das
ey,
kein
so Leute, war das eine Überleitung oder was?
Ist, aber leider so. Fehlt uns jetzt...
Ja, die Zeit, aber
ja,
am 6.2.
Können
wir ja knallhart sagen, 20.15 Uhr gucken wir einfach mal alle, am 5.2., ich komme nochmal rein, am 5.2. Samstagabend gucken wir alle in der ARD der Fall Barschel.
Nee, am 6.
Ja, weiß ich. Ist das der Samstag? Also nächsten Samstag sagen wir doch einfach. Da können wir uns doch den Vorschlag zur Güte einigen.
Ich hätte das jetzt aber auch noch ganz ausführlich
ja?
Nochmal genauer geteased.
Bist
das
du
machen
Mensch
wir
oder
einfach.
Collage, dass du das alles kannst? Das ist ja Wahnsinn. So.
Meine Damen und Herren, Frau Rust sieht gerade fantastisch aus. Sie fragte mich, bist du Mensch oder Collage hinter ihr?
Ich weiß nicht, was mit dir los ist und wahrscheinlich ist es für den Zuhörer
du
wirklich...
Du bist schuld, du hast angefangen. Ich folge nur. Wenn man mich provoziert, passiert das.
Oh Mann, gut, Hörer, wir haben noch eine letzte halbe Stunde. Ich will versuchen, den hier gerade ein bisschen runterzubringen.
Ja.
Keine Ahnung wie,
ja.
Aber wir haben noch ein bisschen
Zeit.
Stell
die Drogen weg.
Ja.
Womit? Kronthaler, gucke mal. Mhm. Jetzt kannst du seriös werden, weil es geht um deine Freundin.
Das ist richtig. Das war doch keine Frage.
Ja,
nein, es geht um deine Freundin, da ist doch kein Fragezeichen.
Brauchst du Fragen?
Ja.
Brauchst du immer Fragen?
ich brauche keine Fragen, ich habe sowieso nur Antworten. Folgendes, das ist meine Freundin. Die Band Kronthaler heißt wie meine Freundin Theresa Kronthaler, die eigentlich Opernsängerin ist, mezzosopran und einer komischen Oper zu sehen ist
und
zum Beispiel.
Sehr hübsch, ich habe die neulich mal gesehen.
Ist mir auch aufgefallen. Das finde ich, geht mir ganz ähnlich vom Eindruck her. Vor allen Dingen ist ihre Musik nicht nur hübsch, sondern fantastisch. Und sie hat eben eine CD gemacht bei Sony Classics und nicht nur, weil ich da eine Art von erotische und persönliche Verbindung habe zu dieser Frau, sondern auch rein musikalisch finde ich das ganz hervorragend, was da passiert.
Solitude. Radio 1. Hörbar Rust.
Eine Sendung mit Matthias Matschke. Die letzte halbe Stunde. Ich habe Ihnen Musik von Beck mitgebracht. Diana. Radio 1, die Hörbarust, schicken Sie uns eine E-Mail, hörbar@radio1.de. Einfach schicken Sie uns eine E-Mail, ist ja auch doof. Also wenn Sie uns eine schicken möchten, dann ist das die Adresse gewesen, hörbar@radio1.de. Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung als Podcast nachzuhören. In ein paar Tagen wird auch diese Sendung im Archiv gemeinsam sich in ein Archiv kuscheln mit über 50 anderen Hörbars aus dem letzten Jahr. Dabei unter anderem Sebastian Schipper, Anna-Maria Mühe, Marc Waschke, Dietmar Woidke, Jördis Triebe, Dirk von Lotzow, unser Bürgermeister Michael Müller. Fällt dir noch jemand an, was bestimmt auch, du hörst ja jede Sendung, davon gehe ich aus.
Ja, Heinz Rühmann fand ich die beste, muss ich sagen. Die war so innovativ.
Heinz Rühmann ist aber ein gutes Stichwort. Du wolltest dich natürlich über Bande wieder ins Gespräch bringen.
Ja.
Denn Matti Geschonek, ein sehr, sehr bekannter und sehr erfolgreicher Regisseur, mit dem du über 6 Filme, glaube ich, gemacht hast. Ne?
Ja.
Der hat nämlich gesagt, das Zitat habe ich auch irgendwo, dass du ihn sehr an Heinz Rühmann erinnern würdest, deine Art zu spielen. Dieses Alltägliche oder Normale, das aber jederzeit kippen kann und dann wird es gefährlich. Sowas in der Art hat er gesagt. Das ist doch tatsächlich ein Prädikat, ein wertvolles Prädikat.
Auf alle Fälle. Also von, von Matti, das gesagt zu bekommen, ist wirklich eine der schönsten Sachen, die ich mir vorstellen kann, sozusagen als Betrachtung meiner Arbeit, weil ich ihn so sehr schätze. Wir haben nun wirklich schon so viel miteinander gearbeitet, wahrscheinlich auch, weil da eine große gegenseitiges Interesse an unserer Kunst ist. Und vor allen Dingen gibt er eben auch die Möglichkeit, sowas zu machen. Ja, also so, ja, ich sag mal, was hinzulegen und dann noch unten drunter den Konter zu spielen. Jetzt mal so fachmäßig ausgedrückt. Das heißt einfach, nicht eine Figur stringent durchzuziehen, sondern sicher zu sein, dass es dazu auch noch einen Gegenpart gibt, den man auch noch spielen kann. Oder der Figur, die so offen zu lassen, auch im Erscheinen, dass sie eben auch gefährlich werden kann, was natürlich nicht eine sympathische Geschichte irgendwie ist, aber das liebe ich. Aber das ist vielleicht auch etwas, was, könnte ich mir vorstellen, Theaterschauspielern leichter fällt, weil man natürlich da über die 2 Stunden oder so die Möglichkeit hat, eine Figur wirklich vielschichtig zu erzählen, weil es da auch gefragt ist, weil es ist ja eher ein bisschen wie Romanlesen oder so, wenn man ins Theater geht, also mit dieser Figur etwas zu erleben. Und 90 Minuten, eine klassische Filmlänge ist, eine Figur geht von A bis B und darum geht es vor allen Dingen, also die Geschichte zu erzählen.
Ja, wobei es guten Regisseuren und guten Drehbüchern ja auch gelingt, oft die Entwicklung einer Person darzustellen. Findest du nicht?
Ja, aber eben den guten Regisseuren und den Geschichten. Damit ist schon die Auswahl da, das stimmt.
Hilf mir doch mal dabei, zusammenzufassen, also nach dem Zivildienst, wir hatten schon, bringen wir mal ein Wasser?
Nee, bringen wir mal was zu trinken.
Das ist so, Helge Schneider war das wahrscheinlich.
Ja, aber
mit einer Frau. Ja, aber Helge Schneider hat doch auch zwischendurch so Frauenperücken auf, oder? Ja, also nicht in seinem Privatleben. Ich wollte jetzt hier nichts streuen. Ja. Aber hat er nicht auch. Egal.
Ja.
Du hast dich in München an der Schauspielschule beworben und wurdest in der dritten Runde, bist du sozusagen geflogen, nicht weitergekommen. Hast dann dein Studium fortgesetzt oder angefangen?
Angefangen. Also dann habe ich da in Frankfurt angefangen zu studieren, ja. Und dann nach zwei Jahren...
Du wolltest Lehrer werden, ne?
Mhm, genau.
Was hast du studiert?
Theologie und Germanistik.
Deine Mutter, über Deutsche die wir noch Neue gar nicht gesprochen haben, was mich wundert, weil das ist normalerweise das erste Thema, ne? Das du ja auch...
Richtig? Wir haben halt mit der analen Phase angefangen. Um hier nochmal die große Rückwendung zu finden.
Um hier auch nochmal auf den Podcast hinzuweisen, wenn Sie wissen wollen, wie diese Sendung begonnen hat.
Ja.
Deine Mutter ist oder war Religionslehrerin.
Genau, ja.
Dein Vater Bauingenieur. Diplom-Ingenieur.
Diplom-Ingenieur, also eigentlich eher so Maschinenbau, genau.
Hast du Geschwister?
Nein.
Gut, dann haben wir das, aber dann können wir jetzt erstmal haben,
durch,
weißt
ja?
du? Damit sind wir durch mit der Familie.
Also sagen wir so, mit dem Studium, das war wirklich ein echtes Ansinnen, weil ich dachte, dann ist das eben mein Lebensentwurf. Aber ich merkte so, kurz vor dem Abschluss des Grundstudiums dachte ich, ich muss das nochmal probieren, ob das nicht doch irgendwie ist. Ich glaube, da war auch eine sehr bürgerliche Verzagtheit in dem Ganzen drin, wo man dachte, naja, Matthias, das ist eben nichts für dich mit dieser Schauspielerei. Und davon musste ich mich erstmal befreien. Und die Befreiung war wirklich dann diese Stadt, Berlin.
Die du gehasst hast.
Richtig, ja. Aber das hatte ich sowas von gewandelt. Ich glaube, es war einfach wirklich, was hätte ich auch sonst tun sollen, ja? Aus einer kleinen Stadt, dann Darmstadt immerhin ins Gymnasium, naja gut, dann Frankfurt. Und dann dieser Kracher Berlin, unfreundlich, dreckig, viel zu groß.
Na gut, Frankfurt, ja.
Ja, aber Frankfurt ist im Vergleich wirklich auch ein Stadtteil von Berlin, kann man sagen. Also,
von der Größe her.
Entschuldigung, Leute, aber es ist einfach so, Fakten, ja. So, aber ich würde wirklich sagen, das war für mich dann wie ein Kulturschock. Bis ich merkte, hier interessiert dich keiner für dich. Sprich, du bist angekommen. Hier darfst du nämlich alles machen. Mhm. Also es ist wirklich die Berliner Luft, zwar sehr romantisch, aber in meinem Fall war, wo ich merkte, hier kann ich mich einbetten. Und alle wollten irgendwie das von mir, dass ich hier so bin, wie ich bin. Oder wie ich auf einmal merkte, dass ich bin. Also in der Schauspielschule fand man das, was ich so irgendwie anbot, irgendwie als ausbildbar und als förderbar. Und dann kam Matthias Lilienthal, heute Intendant in München, fällt mir gerade auf, von der Volksbühne und sagte, so einen Typen möchte ich haben im Ensemble. Und dann ging das auch gleich nach vorne und auf einmal war ich Berlin irgendwie, ja, und war die Volksbühne mit 6 Stücken parallel und 24 Vorstellungen im Monat und habe das so vollends in mir aufgesogen und ich merkte, wo soll ich sonst sein als im Nabel der Welt? Und tja, heute, das ist eine große Liebe zu dieser Stadt, das hätte ich auch mir nicht träumen lassen, aber es ist so.
Das erste Engagement hat dich vielleicht zufälligerweise, vielleicht gleich geplanterweise nochmal zurück nach Frankfurt katapultiert, wenn ich das richtig. Ist ganz kurz warst du, glaube ich, nach deinem. Nein, nach dem Studium?
Nee, da war ich als Kleindarsteller. Aha. Also so zum Üben sozusagen.
Verstehe.
Um nicht so vor den Aufnahmeprüfungen. Und das erste Engagement war dann wirklich, also.
Volksbühne,
ja.
Okay. Mit Schaubühne, Christoph. Du hast alles möglich. Also ja. Du hast wirklich die großen Häuser bespielt. In Zürich hattest du ein Engagement, Hamburg,
ja,
glaube ich, auch.
Theater und so.
Genau.
Und
Wien bist du nach wie vor in den letzten.
Ja, also momentan spielen die Stücke jetzt nicht mehr, aber also ich war da 3 Jahre.
Du hast da viel gemacht in den letzten Jahren.
Das stimmt, ja. Also ich bin wirklich sehr umtriebig gewesen. Aber es ist irgendwie, das gefällt mir so gut. Ja, so von einem zum nächsten Punkt und ja, in so vielen Situationen erscheinen zu können, sage ich mal. Also, irgendwie zum Beispiel am tagsüber was zu drehen, was total kompliziert ist. Und abends steht man auf der Bühne und macht etwas ganz anderes.
Ich frage mich, wo du, ja, du lädst dich dann an dir selbst auf wie so ein Perpetuum mobile, oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil die Vorstellung, dass du eine Vorstellung gibst abends auch noch nach so einem Drehtag, wo die meisten Schauspieler wirklich schon auf dem Zahnfleisch gehen und sagen, wow, das war wirklich anstrengend. Das scheint wie so eine paradoxe Reaktion bei dir zu sein. Je mehr du dich ausballerst, desto mehr Energie bekommst du. Oder wie ist das zu verstehen? Wo holst du das her? Musst du deinen Kopf nicht mal leeren?
Das mache ich, glaube ich, beim Spielen. Ehrlich gesagt. Also Theaterspielen ist für mich eine unheimliche Entspannung, weil es so anstrengend ist. Das bedeutet, wenn man sich sozusagen so konzentrieren muss, dann muss man sich ein bisschen wegkonzentrieren, damit man sozusagen nicht in so eine Überkonzentration kommt. Und wenn es dann wirklich läuft, in so einem Flow ist, dann ist das zwar anstrengend, aber es ist sozusagen so wie, weiß ich nicht, wie eine bestimmte Sportart vielleicht anstrengend wäre. Also was ich, so eine Kung-Fu-Kata oder also so einen gewissen Ablauf oder eben auch Laufen, so dass man auch wirklich 20 Kilometer laufen kann. So, also das gibt auch eine Energie wieder zurück. Mhm. Und das schätze ich sehr am Spielen. Also das sind auch andere, das ist auch andere Aufwand von Energie, die man bringen muss. Beim Drehen ist es wirklich so, dass ich nach dem Drehtag nicht mehr weiß, wie ich heiße. Aber wenn ich weiß, ich muss abends spielen, dann gibt das nochmal einen Kick irgendwie, wo ich sage, heute habe ich ja noch eine Verpflichtung. Ich bin diesen Menschen von 20 Zuschauern bis, weiß ich nicht, 900 oder so, gibt's ja auch alles, verpflichtet. Und das ist sozusagen wie, das bringt mich unheimlich hoch. Ich weiß auch nicht, warum es so ist. Das ist fast drogenartig.
Das war nicht der Preuße in dir, der sozusagen aus einer Verpflichtung heraus, der so sagte, ich muss funktionieren, sondern es ist irgendwie.
Doch, das ist es auch. Ich bin ja gar nicht so richtig Preuße, glaube ich. Was muss man?
Ist ja ganz, also weiß ich jetzt auch selbstdiszipliniert auf jeden Fall.
So, ja, selbstdiszipliniert auch so im Sinne von, ich habe eine Verpflichtung gegenüber den anderen. Das stimmt schon. Ja, das muss schon auch sein, weil ich denke, ich muss da ja jetzt erscheinen. Weil wenn ich nicht erscheine, dann geht ja der Vorhang nicht hoch. Und was dann? Da muss man hingehen. Und wenn man schon mal da ist, dann kann es ja auch Spaß machen. Warum denn nicht?
Wir haben jetzt einen Song, den du tatsächlich, wo du sagst, könnt ihr auf meiner Beerdigung spielen?
Ja.
Mal gucken.
Ja.
Audrey Hepburn, hat das die gesungen? Das ist ja irre. Habe ich noch nie gehört. Aber wir haben uns ja für Lou Reed entschieden. Nein, weil du hast uns zwei zur Auswahl gegeben. Moon River.
Ja.
Also Moon River von Audrey Hepburn, dann dürften wir da wenigstens mal kurz reinhören. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass dieses zarte Persönchen.
Also wer, wenn nicht sie? Hör mal rein.
Moon River. Klingt wie eine Mundharmonika. Gar nicht wie Audrey Hepburn.
Ja, das ist, glaube ich, nochmal gesampelt worden seinerzeit. Da waren die Samples noch nicht so gut. So, pass auf, was passiert hier? Audrey Hepburn sitzt auf der Feuerleiter und ist traurig und ist in New York.
Und sie ist so dünn.
Und schön.
Ja, warte.
I'm going.
Achtung, nowhere. Achtung, 3, 2, 1. Hä?
Das ist ja die Music Minus One Version, oder wie ist das?
Das müssen wir jetzt... Gut, dann müssen wir die Zeit bis dahin überbrücken.
Da müsste ich schon lang singen.
Wie heißt denn der Film?
Breakfast at Tiffany's.
So, also, wir müssen überbrücken. Ja,
Herren,
wir brauchen Infos.
Ich muss jetzt kurz mal diese Sendung übernehmen. Sie gehen heute Abend in die Videothek und holen sich Breakfast at Tiffany's zusammen mit Bettina Rust, die sich diesen Film heute auch anschaut.
Das war doch nur eine Proforma. Wir müssen doch irgendwas müssen wir auch jetzt sagen. Wie heißt denn der Film?
Breakfast
Wer
at
macht
Tiffany's?
Denn die Regie?
Weiß ich nicht mehr.
Ach. Vielleicht können Sie heute Abend mit Hagen mal. Achtung,
ja.
Pass auf!
Also, ich sag mal, so hier diese. Also diese Version möchte ich bitte nicht auf meiner Beerdigung gespielt haben. Da können wir uns schon mal das hier vorzeugen, das schon mal nicht. Ach du, liebe Zeit, was ist das für ein Background-Chor? Jesus Maria, was ist denn, Kinder?
Aber
das,
jetzt
ist ja eine, das ist ja eine knallharte Radio 1-Recherche hier, ne?
Pass
ich hätte
mal
gesagt.
Auf. Pass mal auf, wir gehen da jetzt zusammen durch.
Ja?
Ich möchte Audrey hören, weil ich hab's ja nicht geglaubt. Ist sie da schon irgendwo?
Ja, ja.
In den Chorals?
Ich bin ihre Inkarnation.
Pass auf, jetzt. Your aber way. Jetzt.
Jetzt? To drifters, to see the world, there's a.
Wir könnten uns gemeinsam begraben lassen. Und dann so.
Oh. Wow. So, ich glaube, ich so ein schönes Angebot habe ich
noch niemandem gemacht.
So, pass auf. Und dann, aber würde ich sagen, so ein indisches Begräbnis.
Oh, verbrannt werden.
Ja.
Und ich werde dann verbrannt. Weil ja,
wir können es so machen. Als Witwe kannst du dann auch mit verbrannt werden. Und wenn jetzt wirklich der unlikely case passiert, dass du früher stirbst, dann würde ich halt als Witwe so mitgehen. Das können wir machen. Man müsste halt bloß, dass die sozialen Netzwerke das auch wirklich mitkriegen, weißt du?
Oder es einmal in einer Sendung öffentlich machen.
Können wir
überlegen, ob wir das machen.
Das können wir.
Ich würde jetzt mal sagen, das ist ein zugequatschter Platzhalter für deinen Song. Der jetzt, Lou Reed wird jetzt nicht mehr gespielt.
Klasse.
Weil wir
er wird ja bei meiner Beerdigung gespielt, wir haben es geklärt. Aber weißt du, was ich dazu noch sagen muss? Der kommt nicht, Andy It's Me heißt der Song und der geht über Andy Warhol von Lou Reed geschrieben. Und der spielte eben in Trainspotting mit in der Inszenierung von Frank Castorf. Und das war einer der magischsten Theatermomente. Deswegen
dann spielen wir, pass auf, dann machen wir den als letzten Song.
Das ist
gut.
So können
wir es ja machen. Dann erzähl ruhig noch weiter.
Ja, weil und das war wirklich eine ganz tolle Geschichte, weil das passt gerade zu dem, was ich gesagt habe. Also da war ich wirklich, wir haben das Ding über 100 Mal gespielt und das war wirklich so eine Rock'n'Roll-Show. Und danach war ich wirklich alle und fertig. Aber wir hatten uns irgendwann mal ausgedacht, dass wir nicht nach dem Applaus nicht mehr abgehen. Und dass die Show auch nicht mehr aufhört. Und dass wir wirklich als Letzte von der Bühne gehen und uns dann gegenseitig auch provozieren, der Kollege und ich, dass wir sozusagen nochmal das Publikum dazu bringen, uns nochmal Applaus zu spenden.
Oh, das muss man aber auch echt aushalten. Ist
ja
das nicht wahnsinnig unangenehm? Weil erst
natürlich,
finden sie es lustig.
Aber ich meine, das ist natürlich der Kick. Und ehrlich gesagt, jetzt, da ist sie. Ja.
Aus dem Nichts kommt sie zu uns.
Gespenstisch. Warte mal, darf ich sie jetzt mal hören?
Natürlich.
Bettina? Aus welchem Film?
12 Uhr mittags.
Richtig. Wherever you're going, I'm going your way.
Achtung, sie redet über uns.
To drifter.
Oh mein Gott.
To see the world.
So habe ich mir ihre, klar, das ist ja auch ihre Stimme, sicher.
Aber und das ist wirklich ein geiler Moment.
Schön.
Breakfast at Tiffany's, wenn die da singt. Die spielt da auch wirklich Hammer. Das ist ganz toll, wie die dort beide spielen. Also der Hauptdarsteller, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, und sie. Und die Geschichte ist so gut. Ich glaube, das ist sogar Capote, wenn ich mich recht entsinne, oder? Also irgendjemand hat dieses Drehbuch geschrieben, vergessen. Aber ein bekannterer Mensch.
Apropos bekannterer Mensch, auch wenn er tot ist, Uwe Barschel.
Mhm.
Wir haben es vorhin schon mal kurz gesagt, das hier ist sozusagen ein Programm-Teaser am 6. Wir, haben, eben, wir waren eben beide unsicher, ob es Samstag
was
ist.
Was ist denn der
ne?
Samstag? Ich kann doch mal hier
guck
schauen.
Guck mal hier, guck mal. Das ist ja nicht so Samstag, der 6.
Ja, ja. So wie ich
wie du vorhin ja gesagt hast.
Ja, ja.
Um 7:45 im 1. Der Fall Uwe Barschel.
Ja.
Du spielst tatsächlich den ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten.
Ja.
Das Ganze wird als Thriller oder ist als Thriller gedreht worden.
Mhm.
Erzähl mir was darüber. Erzähl uns was darüber.
Der Fall Barschel hat uns ja alle sozusagen, die wir 1987 schon lebten und in gewisser Weise in einem Art von Adoleszenten oder Voradoleszenten.
Sag doch einfach erwachsen, guck dich doch hier nicht so an.
Ja, ich weiß ja auch nicht genau, ich weiß nicht, wie ihr hier redet. Also wo ich herkomme. Naja, jedenfalls war es so gewesen, dass dieser Fall mich mit meinen 19 Jahren maßgeblich beeindruckt hat, dass dort jemand war, der sein Ehrenwort gab. Offensichtlich war das falsch und ein paar Wochen später ist er tot. Dass nicht nur ich davon begeistert war oder fasziniert und ja aufgewühlt, sage ich mal, sondern mehr hat letztendlich diesen Film zu verantworten. Also Kilian Riedhoff hat an diesem, der Regisseur hat an diesem Projekt schon sehr lange gearbeitet und wir haben es dann irgendwann mit einem Thriller zu tun. Und ich finde auch in der richtigen Betonung, wie man diesen Skandal sehen muss. Es geht eigentlich gar nicht um diesen Uwe Barschel und wie der war, sondern es geht darum, wie ist die Handhabe mit dessen Tod, mit dessen Selbstmord, wie es hieß, oder dessen Ermordung, wie es hieß. Also sozusagen, es ist eigentlich ein Medienspektakel, das dort ausgelöst wurde, was auch noch andere, ich würde mal sagen, so Kollateralschäden mit sich gebracht haben, hat. Nämlich die Leute, die versucht haben, dem nachzuspüren, was dort passiert ist, die dort mit in diese Geschichte reingezogen worden sind. Mhm. Und davon spricht dieser Film. Und das ist der Thriller-Anteil bei der ganzen Geschichte. Also sicher kein Dokudrama oder sowas.
Habt ihr gebt ihr eine Tendenz aus? Im Sinne des Selbstmordes oder eben des
Mordes? Wir geben keine Tendenz aus, sondern ich würde sagen, es gibt dort einfach eine Vielseitigkeit der Draufsicht auf die Sache, die einen verführt. Also beim Drehen war es wirklich so, dass ich, wenn wir eine Szene drehten, dachte, das ist sehr plausibel, was hier gerade passiert. Jetzt die Ermordung im Hotelzimmer. Und am nächsten Tag haben wir eine andere Szene gedreht und ich dachte, na gut, also der Typ kann sich nur umgebracht haben, weil er so ein eitler Kerl war, dass er es aussehen lassen musste wie Mord, aber sich aus der Affäre gezogen hat durch Selbstmord. Und ich wurde da wirklich hin und her geschleudert und ich weiß, dass es nicht nur mir so ging. Und dem Zuschauer werden dort vielleicht Möglichkeiten aufgezeigt, ohne zu sagen, jetzt solltest du dir aber mal ein Bild machen, sondern es ist einfach wirklich eher gerade die Frage von, was macht man daraus, ist die Frage, die gestellt wird. Und das macht das Ding so interessant.
Interessant ja allein schon deswegen, weil es offenbar eine gute Produktion für den Samstagabend ist.
Ja.
7:45 im Ersten. Mhm. Der Fall Barschel, sehr, sehr prominent besetzt. Also neben dir spielt Fabian Hinrichs mit, Alexander Fehling, Antje Traue und Edgar Selge. Ja. Du hast eben schon Kilian Riethoff als Regisseur erwähnt, hat auch, glaube ich, am Drehbuch mitgeschrieben.
Genau.
Und ja, ich bin sehr gespannt. Gibt es noch was anderes, worauf wir hinweisen können? Was jetzt kommt mit dir? Da ist ja so viel in der Mache. Und
ja, also ich meine, man kann natürlich immer wieder Sketch History gucken. Also wir werden ja einmal im Monat mindestens gesendet. Ansonsten bin ich auch immer wieder gerne bei der Heute-Show, was sehr viel Spaß macht sozusagen. Das ist eine Stippvisite. Und dann kommt natürlich jetzt der Polizeiruf.
Stimmt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Genau. Du bist der Nachfolger von Silvester Groth. Du bist an der Seite von Claudia Michelsen.
Genau.
Der Kommissar in Magdeburg, der Neue. Und ich will jetzt aber gar nicht fragen, hast du dir das gut überlegt, Kommissar zu werden? Weil ich finde, das ist eine unglaublich gute Sendereihe. Du hast mit Claudia Michelsen hast du eine tolle,
das ist der Bringer,
Frau an deiner Seite.
Genau, das ist für mich der Bringer, wo ich so dachte, als man mich das fragte, okay, da ist wirklich jemand, der sehr toll ist, die ich als Schauspielerin so stark achte und schätze, was sie macht. Da ist eine, braucht fast nichts zu machen, das ist so eine starke Ausstrahlung und da hat man natürlich Lust, ein Konterpart zu sein. Und das ist auch das, was wir probieren und und natürlich versuchen wir so spannende Bücher zu liefern, dass
ja, das
ein Gesamtpaket ist. Was soll man
Bücher,
tun?
Ne? Ja, also ich würde gerne wissen, oder wahrscheinlich wollen viele wissen, inwieweit man überhaupt, es gibt so ein paar Teams, wo man das Gefühl hat, die Leute spielen ja eigentlich gut, aber es wird dann so holzschnittartig. Ja? Also so zum Beispiel, ich fand, dass die wunderbare Eva Mattes eine Zeit lang unglaubliches Pech hatte mit Drehbüchern. Mhm. Oder auch David Striso, der ein toller Schauspieler ist.
Ja.
Und es kam einem immer vor wie so eine Persiflage eines Krimis teilweise. Ja? Inwieweit hat man denn vor Ort die Möglichkeit, entweder als Schauspieler oder aber wahrscheinlich in Kombination mit dem Regisseur, da noch zu sagen, hier, das mache ich mir mal irgendwie ein bisschen mundgerecht, aber das ist doch jetzt, lass uns das doch anders machen. Mhm. Gibt es diese Freiheit?
Mundgerecht macht keinen Sinn. Also mundgerecht macht man sowieso, wenn man sagt irgendwie, also warte mal, das kann ich so nicht sagen. Das ist aber, da es ja kein Richtiges im Falschen gibt, wie wir seit Adorno wissen, das zählt auch für den Polizeiruf.
Klugscheißer.
Ja, also das ist übrigens mein zweiter Vorname. Wusstest du übrigens, dass auf Italienisch Klugscheißer Cacacazzone heißt? Was ist für mich noch viel deutlicher.
Cacacazzone?
Ja. Ma che cacacazzone che sei?
Das ist toll. Weißt du, was Fernbedienung auf Italienisch heißt?
Telecomando.
Super! Wieso weißt du das?
Weil ich Italienisch kann.
Ach so, na dann ist es ja keine Kunst.
Ja, wieso fragst du mich das denn? Frag mich doch mal, was eine Kunst ist. Wie schreibt man ein gutes Drehbuch für einen Tatort? Danke für die Frage, Bettina. Denn es ist nicht leicht. Und das ist wirklich das A und O. Das Problem ist, dass wir nicht mehr am Set irgendwas tun können für das Drehbuch. Nur noch gut spielen. Das ist unsere Kernaufgabe. Das heißt, man muss das Glück haben, mit einer Produktion ein gutes Buch zu entwickeln. Das haben wir. Iris Kiefer ist die Produzentin, neuerdings für den Polizeiruf Magdeburg, und sie ist auch die Produzentin von den Rostockern. Mit Charlie, meinem hochgeschätzten Kollegen
Anneke Kim-Sahnau.
Und von daher hat man, glaube ich, man kann immer noch Scheiße bauen. Aber man hat einfach mal ganz gute Voraussetzungen, dass man sagt, okay, man hat Lust, mit den Leuten irgendwas zu entwickeln. Mhm. Die sehen sich groß in der Verantwortung, etwas Gutes zu tun. Wir alle tun das. Und von da mehr kann man dann einfach nicht machen.
Gutes Stichwort, weil unsere Zeit ist um.
Weiß ich. Wie viel Uhr ist es jetzt?
Es ist kurz vor vier. Guck doch mal hier.
Ja, stimmt.
Also, danke.
Ja.
Das war ja schön. Und wir müssen dein letztes Stück auch gar nicht mehr anmoderieren, weil das hast du ja schon gemacht, Andy Warhol.
Ich danke auch.
Warte
war sehr
mal.
Schön.
Andy Warhol, irgendwas mit Andy Warhol jedenfalls. Schön.
Andy, it's me heißt die Nummer.
Ja. Andy, it's me.
Ja.
Matthias Matschke, wenn Sie sich fragen, wer war dieser überaus sympathische, natürliche, wortgewandte Mann? Der Schauspieler Matthias Matschke. Und wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, Sie können sich diese Sendung auch als Podcast anhören, wenn Sie schlechte Laune haben. Erst recht dann, weil dann bringen wir Sie, woanders hin. Dann hören wir uns nächsten Sonntag wieder. Wir zwei ja leider nicht.
Nein. Da ist dann mit Peter Lohmeier. Das wird aber eine super Nummer. Also ich kann nur sagen, schalten Sie ein. Bettina Rust, so charmant wie immer, so wie Sie kennen. Mein Name ist Matthias Matschke und wir sind raus.
Radio 1. Hörbar Rust.